ARD.
Wir fassen noch einmal zusammen, was in den ersten beiden Folgen zum Zweiten Weltkrieg passiert ist. Deutschland besetzt bis 1942 weite Teile Europas und Nordafrikas. Viele schnelle, harte Blitzkriege ermöglichen sehr schnelles Vorrücken. In derselben Zeit errichten die Nazis schreckliche Konzentrationslager, in denen sie Millionen von Menschen systematisch töten. Hitlers Besessenheit von Macht lässt ihn größenwahnsinnig werden. In Großbritannien und der Sowjetunion erleidet seine Wehrmacht erste große Niederlagen. Dazu tritt das übermächtige Amerika 1941 in den Krieg gegen Deutschland mit ein. Es entsteht eine eigentlich auswegslose Situation für Deutschland, ein Krieg, der nicht mehr gewonnen werden kann. Doch die Nationalsozialisten kapitulieren nicht. Im Gegenteil, sie stellen dem Volk eine verheerende Frage.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Freunde des Wissens, das hier wird die letzte Folge zum Zweiten Weltkrieg und wenn ich ehrlich bin, sind wir als Team auch so ein bisschen froh darüber. Es ist ein wirklich bedrückendes Thema. Was in diesen Jahren für ein Leid durch die gesamte Welt geht, ist für mich hier kaum in richtige Worte zu fassen. Redet mal mit euren Großeltern darüber, wenn ihr die Chance dazu noch habt. Ich habe noch eine Oma und immer, wenn sie von der Zeit erzählt, läuft es mir kalt den Rücken runter. Sie ist damals mit ihrer Familie geflüchtet, als andere Länder anfingen, Deutschland anzugreifen. Über die eiskalte Ostsee sind sie auf einem Schiff nach Dänemark. Ihre kleine Schwester ist auf der Flucht gestorben. Und auch der Rest ihrer Familie überlebt nur knapp. Sie sollen eigentlich auf die Wilhelm Gustloff, das ist ein großes Kreuzfahrtschiff. Es wurde eingesetzt, um die Menschen in Sicherheit nach Skandinavien zu bringen. Doch als meine Oma und ihre Familie am Hafen ankommen, ist das Schiff schon extrem voll. Ihnen wird empfohlen, auf das nächste zu warten. Denn die Wilhelm Gustloff ist heute ein Name, den viele noch kennen. Sie wird nämlich von russischen U-Booten versenkt. Fast alle der 10.000 Passagiere an Bord sterben. Ich habe mit meiner Oma über ihre Erlebnisse auf der Flucht im Zweiten Weltkrieg auf WhatsApp hin und her geschrieben. Sie konnte mir einige Dinge noch sehr lebhaft schildern und ich möchte euch die Nachrichten auf jeden Fall zeigen. Ihr werdet einen Teil der Nachrichten von Anita eingesprochen hören. Das ist die Redakteurin vom RBB, die für unseren Podcast zuständig ist. So auch die folgende Nachricht, die meine Oma mir geschickt hat über ihre Situation auf dem Fluchtschiff. Sie war damals noch ein Kind.
Ich habe an der Reling selbst gesehen, wie die Torpedos, die uns treffen sollten, vorbeisausten.
Für mich ist es wirklich ein beklemmender Gedanke, dass sie und ihre Familie, also auch meine Familie, nur so knapp überlebt haben. Auch natürlich mit dem Wissen, dass es sonst meine Mama und damit auch mich sonst nie gegeben hätte. Und das ist nur ein Schicksal von so vielen Abermillionen Menschen, die durch den Krieg leiden mussten. Doch auch dieses dunkle Kapitel sollte zum Glück zu Ende gehen und darüber werden wir heute sprechen. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der D-Day. Deutschlands Lage ist in den letzten beiden Kriegsjahren sehr schlecht. Nachdem man Operation Barbarossa in der Sowjetunion verliert, schlägt der Feind hier hart zurück. Die deutsche Wehrmacht hatte mehr als 3 Jahre lang die Stadt Leningrad besetzt. Jetzt, 1944, bricht diese Belagerung. Die sowjetische Rote Armee schlägt entschlossen zurück. An der gesamten Ostfront drängen sie die deutschen Soldaten in die Flucht. Immer höher werdende Verluste und fehlender Nachschub zerstören die deutsche Verteidigung. Und es soll noch schlimmer kommen. Auf der anderen Seite, also an der Westfront, war es ja bisher lange ruhig. Deutschland hatte 1940 Frankreich besiegt und besetzt. Doch die Ruhe soll hier schon bald gebrochen werden. Denn wie auch im Ersten Weltkrieg schaltet sich auch jetzt im Zweiten ein mächtiger Feind der Deutschen ein. Die USA. Als erstes schicken sie eine große Menge ihrer Soldaten an die Küste Großbritanniens, um von hier die Befreiung Frankreichs vorzubereiten. Und am 6. Juni 1944 ist es dann soweit. Der D-Day. Unter den britischen und amerikanischen Generälen Eisenhower und Montgomery findet die größte amphibische Invasion in der Geschichte statt. Also der größte militärische Angriff an einer Küste auf Land und Wasserweg. Und sie wird von den Alliierten minutiös geplant. 1200 Schiffe und 7500 Flugzeuge werden dazu eingesetzt. In der Nacht landen über 150.000 Soldaten per Schiff in der Normandie. Um die deutschen Linien zu verwirren und zu schwächen, werden gezielt Bomben auf sie per Luftangriff geworfen. Dazu springen über 13.000 Fallschirmjäger hinter den deutschen Linien ab, so wird die deutsche Wehrmacht eingekesselt. Es entsteht also wieder ein Krieg an der Westfront, wo es lange ruhig war. Die deutschen Soldaten, die in Frankreich stationiert sind, müssen harte Kämpfe austragen. Dieser Tag verändert den Krieg daher enorm. Die genaue Bedeutung vom Wort D-Day ist übrigens nicht ganz klar. Einerseits steht es für den Decision Day, also der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg entschieden wurde. Der Ausdruck wird aber auch als Day-Day benutzt, was im Deutschen so etwas wäre wie Tag X. Also quasi ein Codewort für eine große militärische Operation, ohne etwas über den Inhalt, Ort oder Zeitpunkt von ihr zu verraten. So oder so, die Lage wird mit diesem Angriff für das Deutsche Reich immer auswegsloser. Es ist ein Zwei-Fronten-Krieg geworden und dafür hat man schlichtweg nicht mehr genug Männer und Material. Im August 1944 können die Alliierten so Paris befreien. Und auch im Osten erleidet das Deutsche Reich immer härtere Verluste. Zeitgleich mit dem D-Day marschieren nämlich sowjetische Truppen rasant Richtung Deutschland. Außerdem werden nun auch verheerende Luftangriffe auf deutsche Städte geflogen, um die Moral der Bevölkerung zu brechen. Bis 1945 findet so eine großflächige Zerstörung in Deutschland statt. Mit am schlimmsten getroffen werden Dresden, Kassel, Köln, Würzburg, Mainz und Magdeburg. Alle genannten Städte werden zu mehr als 70% vernichtet. Auch Hamburg, Berlin und München werden jeweils mindestens zur Hälfte zerstört. Viele andere Länder hätten an dieser Stelle ganz sicher kapituliert. Vor allem, weil eigentlich spätestens jetzt klar ist, dass man keine Chance mehr hat. Doch Hitler und die Nationalsozialisten wollen nicht aufgeben. Und sie greifen zu perfiden Mitteln. Sie wollen jetzt das gesamte Volk mobilisieren. Das wird in Goebbels sehr bekannter Sportpalastrede deutlich. Der Reichspropagandaminister spricht vor ca. 14.000 geladenen Gästen. Die Rede wird auch live im Radio und Fernsehen übertragen. In ihr erklärt er, wie unglücklich Deutschland an der Ostfront gegen die Barbaren der Sowjetunion verloren hat. Wie tapfer die eigenen Soldaten doch kämpfen und dass es nur eine Chance gibt, den Krieg doch noch zu gewinnen. Alle müssen mithelfen.
Was sollen beispielsweise heute noch Modesalons, die Lichtheizung und menschliche Arbeitskraft verbrauchen?
Frauen sollen also statt zum Friseur in die Fabriken gehen, um Munition und anderes Kriegsmaterial herzustellen. Dann werden seine Aussagen noch drastischer.
Unsere Frauen und Mädchen sollen sich nicht ängstigen. Sie werden unseren einmal siegreich heimkehrenden Soldaten auch ohne friedensmäßige Aufmachung gefallen.
Nach dem Motto, die Soldaten werden ihre Frauen schon noch schön finden, wenn sie zurückkehren, auch wenn sie nicht beim Friseur waren. Die Nazis inszenieren die eigentlich dramatische Situation durch Humor und Manipulation. Anschließend fragt Goebbels das Volk, ob es den totalen Krieg will. Das Volk antwortet. Und das soll schlimme Folgen haben. Kapitel 2. Der totale Krieg. Nachdem Goebbels ihn also ausgerufen hat, wird es für die ohnehin schon leidende Bevölkerung noch härter. Der totale Krieg bedeutet die totale Mobilisierung aller Kampfkräfte. Die Wehrpflicht für alle wird eingeführt. Und das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich ist allen klar, dass man den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Goebbels soll nach seiner Rede im vertrauten Kreis sogar darüber gesprochen haben, wie dumm das Volk alles glaubt, was die Nazis erzählen. Dass sie bestimmt sogar aus dem dritten Stock springen würden, wenn man es ihnen sagt. Und metaphorisch gesprochen passiert genau das. Der Feind ist egal an welcher Front um Längen überlegen. Und dennoch rennt die Bevölkerung blind auf Befehl der Nazis in den sicheren Tod. Zunächst kommt die Wehrpflicht für alle. Das bedeutet, dass nun auch junge Männer ab 16 und Mädchen ab 17 zum Militär eingezogen werden. Sie kommen direkt an die Fronten und arbeiten zum Beispiel als Flakhelfer. Das bedeutet, dass sie sogenannte Flugabwehrkanonen, Flaks, munitionieren müssen. Deutschland stellt in dieser Zeit das normale Leben komplett ein. Es gibt nur noch eine kleine Menge an Grundnahrungsmitteln. Alle Geschäfte machen zu, da man jede Arbeitskraft nun im Krieg braucht. Züge, Busse und Straßenbahnen werden abgestellt. Nur wenn sie einen militärischen Zweck haben, werden sie weiter benutzt. Benzin für private Fahrzeuge wird nicht mehr verkauft. Nachts werden alle Straßenlaternen im Deutschen Reich abgeschaltet. So will man Ressourcen sparen und die Dunkelheit nutzen, um feindliche Bombenangriffe zu erschweren. Kino und Theater gibt es auch nicht mehr. Wenn man doch noch irgendwo ein Stück sieht, dann ist es ausschließlich zur Kriegspropaganda. In dieser Zeit wächst die Unzufriedenheit im Volk extrem. Viele geben sich ihrem Schicksal hin, ziehen in den Krieg und damit oftmals auch in den Tod. Aber nicht alle. Zum Beispiel nicht Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er ist zu dieser Zeit ein hochrangiger Offizier der deutschen Wehrmacht und überzeugt davon, dass er Hitler töten muss. Nur so könne man das NS-Regime stürzen und einen schnellen Waffenstillstand mit den Alliierten aushandeln. Seine Vision also, die Kapitulation Deutschlands erzwingen, um noch mehr Verluste zu vermeiden. Und für das Attentat auf Hitler sucht er sich einen ganz bestimmten Ort aus, die Wolfsschanze. So nennen die Nazis Hitlers Hauptquartier in Ostpreußen. Stauffenberg präpariert dafür 2 Kilogramm Sprengstoff in einer Aktentasche und platziert sie unter einem Konferenztisch, an dem Hitler und 20 hohe Offiziere gleich eine Lagebesprechung haben werden. Unter einem Vorwand verlässt Stauffenberg um 12.42 Uhr den Raum und lässt die Bombe detonieren. 4 Personen sterben. Darunter, aus Stauffenbergs und im Nachhinein vielleicht auch aus weltweiter Sicht, leider nicht Hitler. Er sitzt an einer Seite, die vom massiven Tisch abgeschirmt wird. Die Sprengkraft wird hier also enorm reduziert. Das Attentat scheitert und Stauffenberg wird zum Tode verurteilt. Im Zusammenhang mit dem Stauffenberg-Attentat sind noch viele weitere Dinge geschehen. Vielleicht machen wir dazu mal eine gesonderte Folge. Da Hitler also überlebt, kann er das deutsche Volk weiter stark mobilisieren. Und durch die so erheblich erhöhte Truppenstärke erzielt das Deutsche Reich tatsächlich noch einmal Erfolge. In den Ardennen, in Belgien, Luxemburg und Nordfrankreich rückt man nochmal gut vor, bis die Alliierten ihre Linien dort durch die Unterstützung der Briten und Amerikaner stabilisieren können und die deutsche Offensive zerschlagen. Die Verluste für Nazi-Deutschland sind hier so groß, dass die Wehrmacht nun nicht mehr genug Soldaten hat, um noch irgendwo größere Angriffe zu starten. Es ist das Jahr 1945. Überall fehlt es an Soldaten. An der Westfront rücken die USA, Frankreich und Großbritannien immer weiter vor, an der Ostfront die Sowjetunion. In dieser Zeit findet auch die anfangs erwähnte Flucht meiner Oma nach Dänemark statt. Feindliche Soldaten sind schon längst tief im Deutschen Reich angekommen. Und diese behandeln die deutsche Zivilbevölkerung oft brutal. Der Hass auf Hitler und Deutschland war nach den zahlreichen, erbarmungslosen Angriffen in den letzten Jahren riesig. Sie wollen Vergeltung. So plündern, vergewaltigen und töten sie viele deutsche Zivilisten. Wie anfangs des Krieges französische oder sowjetische Städte sind es nun Köln oder Frankfurt, die eingenommen werden. Doch selbst als Berlin final belagert wird, kapitulieren Hitler und seine Gefolgsleute nicht. Jetzt geben sie sogar Kindern Waffen in die Hand, um die Stadt zu verteidigen. Es ist die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges in Europa. Kapitel 3. Ende. Auch Hitlers letzte Verzweiflungstat, Kinder und alte Menschen zu rekrutieren, ändert nichts mehr am Ausgang des Krieges. Nur an den Opferzahlen. In den letzten 100 Tagen des Zweiten Weltkriegs sterben mehr deutsche Soldaten als in den kompletten Kriegsjahren zuvor. Im April 1945 greift erst die Ostfront und dann die Westfront Berlin an. Die Wehrmacht kämpft bis zur letzten Sekunde. Viele hoffen damals sehnsüchtig auf eine Kapitulation des eigenen Landes, auf ein Ende. Ein damaliger Sanitäter von der Ostfront, Dr. Westin, erinnert sich an die letzten Kriegstage. Auf die Frage, wie lange man gekämpft hat, antwortet er:
Das ging bis zum 1. Mai.
Und das ist irgendwie besonders makaber, denn der Mann, der Europa und weite Teile der gesamten Welt in ein Inferno verwandelt hat, Adolf Hitler, stellt sich den Konsequenzen des Krieges und dem Leid, das er damit der Welt gebracht hat, nicht. Als er erkennt, dass der Krieg definitiv verloren ist, begeht er im Führerbunker unter Berlin am 30. April 1945 zusammen mit seiner Frau Eva Braun, die er nur einen Tag vorher geheiratet hatte, Selbstmord. Sie nimmt eine Zyankali-Kapsel, die er vorher an seinem Hund getestet hat, also auch der musste sterben. Hitler schießt sich in den Kopf. Vorher gibt er noch detaillierte Anweisungen an die SS, dass ihre Leichen verbrannt werden sollen. Das tut er, damit er nicht öffentlich zur Schau gestellt werden kann, wie der italienische Diktator Mussolini. Auch Hitlers engster Vertrauter, Josef Goebbels, beauftragt zunächst einen Arzt mit der Ermordung seiner 6 Kinder und begeht danach zusammen mit seiner Frau Selbstmord. Von all dem bekommt die Bevölkerung zunächst nichts mit. Auch die Soldaten kämpfen noch weiter entschlossen für einen Führer, der bereits tot ist. Am 2. Mai ist es dann soweit. Berlin kapituliert. Doch noch immer wissen die meisten Menschen nicht, was los ist. Es wird nichts offiziell kommuniziert. Dr. Westin erklärt, dass man in diesen Tagen in den deutschen Städten etwas Unheilvolles hören konnte. Nämlich:
Nichts. Es war bedrückend. Es war bedrückend. Friedhofsstille in der Stadt, auch bei Tag.
Der Teil der Bevölkerung, der überlebt hatte, schloss sich in seinen Häusern ein. Ganz langsam machte ein Gerücht die Runde, der Krieg sei vorbei. Und am 8. Mai ist es dann offiziell. Das Deutsche Reich unterzeichnet die bedingungslose Kapitulation. Über das Radio wird das Volk darüber in Kenntnis gesetzt. Doch nicht nur diese Meldung verbreitet sich, sondern auch Theorien. Denn als die Rote Armee den Führerbunker erreicht, finden sie nur 2 verbrannte Leichen. Sie sind rein optisch nicht identifizierbar. Die eine Leiche wird daraufhin von sowjetischen Pathologen untersucht. Einzig die Zähne sind noch weitestgehend intakt. Durch Vergleiche mit Zahnarztakten ist man sich dann ziemlich sicher, es muss Adolf Hitler sein. Doch Verschwörungstheorien werden immer wieder laut. Zum Beispiel, dass Adolf Hitler und seine höchsten Offiziere mit U-Booten nach Südamerika geflohen sind. Anderen Theorien nach war es nicht Südamerika, sondern die Antarktis. Auch soll die gefundene Leiche nur ein Doppelgänger gewesen sein. Für keine dieser Theorien gibt es allerdings Beweise. Daher ist es am wahrscheinlichsten, dass die beiden gefundenen Leichen tatsächlich Eva Braun und Adolf Hitler waren. Kapitel 4: Die Befreiung der Juden. Wie schrecklich die Nazi-Verbrechen in den Konzentrationslagern waren, wusste der Großteil der Welt nicht. Das wurde erst klar, als die Rote Armee die betroffenen Gebiete zurückeroberte. Die Befreier sind damals geschockt. Massengräber, Gaskammern und der Zustand der Überlebenden. Es kam zu einer weltweiten Welle des Entsetzens, denn das größte Verbrechen an der Menschheit, die Todesfabriken der Nationalsozialisten, wurden jetzt für alle sichtbar. Und auch viele Deutsche konnten es überhaupt nicht glauben. Selbst diejenigen, die tief in der Verwaltung der NSDAP gearbeitet haben, wussten teilweise nichts von dem, was in den KZs passiert.
Ich kann Sie wirklich bejahen, wir haben es nicht gewusst. Und das glaubt uns keiner. Und das ist so schrecklich.
Das war Annemarie Strasowski, Mitarbeiterin der NSDAP. Nach und nach werden die Konzentrationslager damals befreit. Teilweise geht die Rote Armee dazu vorher in umliegende Orte und holt Deutsche mit in die Konzentrationslager, um ihnen den Schrecken persönlich zu zeigen. Die wenigen dortigen Überlebenden sind teilweise in fürchterlichen gesundheitlichen Zuständen. Und ihre Anzahl ist im Vergleich zu den Opfern so niedrig. In Auschwitz beispielsweise werden etwa 7000 Menschen befreit, nachdem mehr als 1 Million hier ihr Leben verloren haben. Die Überlebenden werden in Camps geschickt, um medizinisch versorgt zu werden. Es ist nach wie vor alles wirklich unfassbar schlimm. Doch inmitten des Schreckens und der Grausamkeit gibt es damals auch noch eine humanitär wertvolle Geschichte. Die von Oskar Schindler. Bestimmt habt ihr vom Film Schindlers Liste gehört oder ihn sogar schon gesehen. Schindler ist damals ein Mitglied der NSDAP und führt eine Metallfabrik im besetzten Polen. Er beschäftigt damals vor allem Juden, weil ihre Arbeitskraft billig ist. Sie werden von den Nazis zugeteilt, um Zwangsarbeit zu verrichten. Meist sollen sie hier nur für eine kurze Zeit arbeiten und dann in die Gaskammern geschickt werden. Mit der Zeit beginnt Schindler, die unmenschliche Behandlung der Juden wahrzunehmen. Schindler fasst den Plan, so viele Juden wie möglich zu retten. Zusammen mit einem jüdischen Buchhalter erstellt er eine Liste. Auf ihr mehr als 1000 Namen jüdischer Menschen. Er argumentiert vor den Nazis, dass jeder auf der Liste unverzichtbar ist für die Produktion kriegswichtiger Materialien. So werden sie davor geschützt, in Konzentrationslager wie nach Auschwitz deportiert zu werden. Er lässt auch immer weniger tatsächliche Kriegsgeräte produzieren. Und das, was hergestellt wird, ist oft mit Absicht unbrauchbar. Damit all das nicht auffällt, muss Schindler regelmäßig sehr viele NSDAP-Funktionäre bestechen, um sicherzustellen, dass seinen jüdischen Mitarbeitern nichts passiert. Auch bezahlt er zusätzliches Geld dafür, dass die Juden in seiner Fabrik besser ernährt werden als in den Zwangsunterkünften. An Stelle 531 auf Schindlers Liste steht damals Mosch Beschski. Er erinnert sich an die Zeit.
Wir haben einmal täglich Suppe bekommen und zweimal Kaffee, 200 Gramm Brot. Also das war schon sehr viel zu dieser Zeit.
Am Ende des Krieges hat Schindler so sein gesamtes Vermögen aufgebraucht. Er rettet etwa 1200 Menschen jüdischen Glaubens und wird nach dem Krieg mehrfach öffentlich dafür geehrt. Und irgendwie geben einem solche Geschichten zumindest ein Stück Hoffnung in die Menschheit zurück, nachdem wir nun 3 Folgen lang gehört haben, was alles Fürchterliches im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und eine weitere dieser Geschichten kommt nochmal von meiner Oma. Ich habe sie nämlich auch gefragt, wie sie das Kriegsende in Dänemark mitbekommen hat. Das hier ist ihre Antwort.
Am Tag der Kapitulation verbreitete sich die Nachricht vom Kriegsende sehr schnell. Vom Fenster aus sahen wir, wie unsere Soldaten abmarschierten, wohl in ein Lager. Es herrschte in den ersten Tagen danach ein gewaltiges Durcheinander. Als Deutsche bekamen wir nichts zu essen. Woran ich oft denke? Es kam jeden Tag ein älterer Jude an ein bestimmtes Fenster und brachte uns Kindern Brot. Trotz dessen, was seinem Volk von Deutschen angetan wurde.
Kapitel 5: Die Nachkriegsjahre. Wenn Historiker heute über den 2. Mai 1945 sprechen, also den Tag, an dem Berlin kapituliert hat, sagen sie häufig so etwas wie das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Denn obwohl hierzulande damit der militärische Schrecken endlich ein Ende gefunden hat, dauern die Kämpfe im Pazifik noch weiter an. Das damals mit dem Deutschen Reich verbündete Japan leistet noch immer erbitterten Widerstand gegen die USA. Wer den Film Oppenheimer gesehen hat, weiß, was dann passiert ist. Am 6. und 9. August 1945 wirft Amerika 2 Atombomben auf 2 japanische Städte. Erst wird Hiroshima und dann Nagasaki unglaublich verheerend getroffen. Hierzu werden wir auch noch eine eigene Podcast-Folge machen. Am 2. September 1945 ist es dann soweit. Auch Japan erklärt seine Kapitulation. Damit ist an diesem Tag die letzte Kampfhandlung endlich beendet. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Mit einer fürchterlichen Bilanz. Es ist mit Abstand der tödlichste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Unterschiedlichen Zahlen nach sterben insgesamt 85 Millionen Menschen. Das ist mehr als aktuell in Deutschland wohnen. Davon sind 25 Millionen militärische Opfer, also Soldaten. Über 50 Millionen sind zivil, die ganz normale Bevölkerung, wenn man so will. Und etwa 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens werden Opfer des Holocaust. 95% der jüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion verliert so ihr Leben. Anders als beim Ersten Weltkrieg kommt die Schuldfrage beim Zweiten nicht auf. Es ist klar, dass Deutschland alleinig für den Ausbruch verantwortlich ist. Wie auch nach dem Ersten Weltkrieg ist also 1945 die Frage, wie schaffen wir eine neue politische und wirtschaftliche Ordnung? Klar ist, Deutschland muss dieses Mal aufgeteilt und intensiv überwacht werden. Die Potsdamer Konferenz ist dafür entscheidend, an ihr nehmen die großen drei teil. Für die USA Präsident Harry Truman, als britischer Vertreter Winston Churchill und für die Sowjetunion Kreml-Chef Josef Stalin. Es geht dabei vor allem darum, wie man mit Deutschland weitermachen wird. Man entscheidet sich für 4 Besatzungszonen. Wie in Folge 6 rund um die Berliner Mauer erklärt, wird Deutschland gevierteilt. Großbritannien, die USA, Frankreich und die Sowjetunion bekommen jeweils ein deutsches Gebiet, das sie von nun an verwalten sollen. So soll vermieden werden, dass sich Deutschland wie nach Weltkrieg I wieder schnell bündeln und erneut gefährlich werden kann. Doch schon auf der Potsdamer Konferenz wird klar, dass die 4 Siegermächte zwar alle das Ziel haben, Europa wieder stark zu machen, dennoch gibt es schon jetzt Spannungen zwischen den Westmächten und der Sowjetunion. Diese Spannung resultiert unter anderem im Kalten Krieg aus Folge 2 und schlussendlich auch im Bau der Berliner Mauer aus Folge 6. Außerdem ist eine Konsequenz des Krieges die Gründung der Vereinten Nationen, also der UN. Diese soll in Zukunft verhindern, dass internationale Konflikte überhaupt entstehen bzw. eskalieren können. Die Nationen sollen wieder enger miteinander zusammenarbeiten. Heute gehören der UN 193 Staaten an, also fast alle der Welt. Zusammenfassung. Als es also sowieso schon schlecht für das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg aussieht, landen die USA am D-Day in der Normandie. Durch eine enorm präzise organisierte Gegenoffensive schlagen sie die deutsche Wehrmacht zurück. Auch an der Ostfront verliert das Deutsche Reich immer weiter an Boden. Das Unvermeidliche geschieht und die damaligen Feinde nehmen alle deutschen Städte ein. Hitler begeht daraufhin Selbstmord und Berlin kapituliert. Die 4 Siegermächte teilen Deutschland auf, doch zwischen ihnen gibt es schon die nächsten internationalen Spannungen. Der Zweite Weltkrieg ist also endlich vorbei, doch viel Harmonie liegt damals nicht in der Luft. Das war sie also, die dritte und letzte Folge zu Weltkrieg II. Fast 1,5 Stunden haben wir jetzt zusammengerechnet darüber gesprochen und in jeder Sekunde wird klar, das war eine fürchterlich schreckliche Zeit, die uns mahnen sollte. Mir tut es wirklich von Herzen weh, wie viel Leid die Menschen damals ertragen müssen und wie viele über die gesamte Welt verteilt das auch heute immer noch tun. Leider sind immer noch Hass, Rassismus und Spaltung präsent. Daher ist es in meinen Augen die Verantwortung von uns allen, dafür zu sorgen, dass am Ende Frieden, Akzeptanz und Menschlichkeit gewinnen. Im Februar werden wir wieder wählen gehen. Wir möchten niemandem sagen, was oder wen ihr wählen sollt. Aber eine wichtige Sache sollte festgehalten werden. Bevor ihr wählt, schaut euch das Wahlprogramm der Parteien an. Wenn ihr keine Lust habt, unzählige Seiten zu lesen, gibt es vor der Wahl auch immer sehr, sehr informationsreiche Instagram-Accounts. Mr. Wissen2Go zum Beispiel hat bei der letzten Wahl alle Ideen und Punkte der unterschiedlichen Parteien einmal zusammengefasst. Schaut euch das an, bevor ihr euer Kreuz setzt. Und es ist wichtig, dass ihr es setzt. Nutzt eure demokratische Stimme. 1933 hat das Volk teilweise blind gefolgt, ohne zu wissen, wohin das führen wird. So etwas darf nie wieder passieren. Und nie wieder ist jetzt. Margot Friedländer, die mit älteste Holocaust-Überlebende, fasst es perfekt zusammen.
Wir kommen alle auf die gleiche Weise in diese Welt. Es gibt kein christliches, muslimisches oder jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich.
Und damit möchte ich euch heute aus dieser Folge entlassen. Ich klinge ein bisschen wie ein Lehrer, aber ich will damit nur sagen, dass ich mir die wichtigsten Fragen unter der letzten Folge schon rausgeschrieben habe. Ich werde sie auch unter dieser Folge sammeln und dann machen wir nochmal eine größere Fragerunde zum Zweiten Weltkrieg in der nächsten Woche. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle erstmal genug gehört. Es wird auf Spotify auch wieder eine neue Umfrage für das nächste Thema geben und ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich bzw. wir brauchen erstmal eine kleine positive Pause nach den letzten 3 Wochen. Daher findet ihr in der Abstimmung ausschließlich positivere Vorschläge. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel, viel, viel Liebe für euch alle. Schön, dass es euch gibt. Lasst uns die Welt zu einem schöneren Ort machen. Und wenn ihr uns helfen wollt, gebt gerne nochmal 5 Sterne, folgt dem Podcast und erzählt euren Freunden von unserer Arbeit. Umso mehr Leute hören, desto größer kann unser gemeinsamer Impact auf die Welt werden. Bis nächste Woche und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.